Wenn der Uli Jürgens jetzt noch leben würde, der wäre im Häfen.
Die Amy Winehouse zu interviewen, da hat sie schon gesagt, ganz kryptisch, dass sie sich selber immer in Gefahr begeben muss, um einen guten Song zu schreiben.
Ceylan Speer, wie stehst du zu der Sache mit dieser MeToo-Geschichte?
Wenn das so ist, wie es kolportiert wird, ist es eine Körperverletzung.
Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüße ich Samir Köke, einen Uraltfreund von mir, ein Musikexperte, Pop-Experte, Schlagerexperte und was es alles so gibt. Ich habe viele Fragen an ihn. Und nach der Intro wird er sie beantworten.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Du hast einmal gesagt, ein gutes Interview ist ein Gespräch, das mit einer überraschenden Wendung endet.
Ja, es muss nicht enden, aber es soll irgendwas...
Das heißt, wir müssen jetzt einmal ein interessantes Gespräch aufbauen, dass wir dann die interessante Wende...
Ja, aber die kommt nicht unbedingt am Ende. Ja. Also das ist dramaturgisch, also es kann mittendrin sein. Also
die Wende,
sowas. Ja. Genau. Man muss quasi die Gesprächspartner so weit auflockern, dass irgendwas Unerwartetes kommt, sonst ist ja Fahrt.
Ja genau, also jetzt bin ich neugierig auf die unerwarteten Sachen. Ich habe viel nachgelesen, was du machst. Ich meine, ich kenne dich ja noch als DJ, Star-DJ,
ja, mach Volksgarten. Mache ich ja auch noch immer, ja, ja.
Volksgarten. Nicht ich meine, damals war ein legendäres Soul Seduction, das geheißen.
Ja, ja. Das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen, so eine Gruppe wie Soul Seduction. Wir haben gehabt zwischen 1200 und 1500 Leute am Montag, jeden Montag. Also das ist irre gewesen im Volksgarten. Ja.
Das war aber die Zeit, wo am Sonntag war Moulin Rouge, am Sonntag.
War danach, war, also das war nicht...
Ja, lang. Ja, war, ja, die Sozialen war erst.
Das hat sie, ja.
Dienstag war Splendid Bar, am Donnerstag Heaven,
ja,
und
ja.
Freitag auch noch was. Also ich war fünfmal in der Woche weg, wenn ich reinkommen bin. Sozialen war schon mal sehr schwierig, manchmal reinzukommen. Aber
so ja, da war eine strenge Türe, das weiß ich nicht, warum das so sein musste. Also das... Ist eigentlich, war ein bisschen vor der Zeit. Das haben jetzt, machen das sogar Boutiquen wie, oder Kleiderhersteller wie Supreme. Die züchten sie so lange Schlangen vom Geschäft, damit alle sehen, wie begehrt die Artikel sind. Also da gibt es ja regelmäßig Events bei so, oder bei Turnschuhen, bei Sneakers. Mhm. Wenn sie mit limitierten Dingen arbeiten. Mit,
aber du hast ja Theaterwissenschaften.
Wie?
Theaterwissenschaften hast du
studiert? Ich habe Theaterwissenschaft, ich mache ein bisschen Philosophie. Und Ethnologie und Publizistik, also auf welcher Kombination.
Aber wie bist du, das war immer steckend, der Hobby von dir, deine, du hast ja eine Riesensammlung auch, gell?
Ja, ja, na, das war so, dass ich schon mit 12 Jahren angefangen habe, meine erste Single gekauft, das war Neil Diamond, Song St. Blue. Mit Neil Diamond habe ich leider nie ein Interview machen können.
St. Blue, ist das, oder?
Nach einem Mozart-Thema.
Ja.
Mhm. Das hat sich leider nie ergeben. Aber ich habe mit wahnsinnig vielen Leuten, die ich schon quasi als Kind oder als Jugendlicher gehört habe, dann später Interviews gemacht, was ich mir damals ja niemals erträumt hätte. Das
2400, oder?
Ja, so
ungefähr.
2,4, 2,5 oder irgendwie sowas. Also so im Jahr im Schnitt 120 Interviews und jetzt habe ich das 30 Jahre gemacht bis jetzt.
Und das war die Zeit noch, da wurde man ja eingeladen. Da ist man ja,
ja
also eingeladen.
Da,
man
ja, also damals war es halt so, dass Printmedien noch einen Stellenwert hatten, der in den letzten Jahren einigermaßen gelitten hat durch Social Media und Streaming, das hat die ganze Musikindustrie ruiniert, mehr oder weniger. Jedenfalls das Interesse an Publizität in Zeitungen und im Fernsehen irgendwie minimiert. Also wir kriegen kaum irgendwie Interviews jetzt mehr.
Weil ja, das steht über den Manager dahinter, ne? Du kommst ja, dir jetzt an, ja. Weil früher hast du wahrscheinlich, hat man dann persönliche Daten gehabt, hast angerufen und man hat sich wohl in einer Bar getroffen.
Ja,
man bei Hotelzimmer,
ja, ja.
Aus dem Hotelzimmer.
Ja, ja, klar, ich war in Privathäusern von Leuten, also alles Mögliche, also die haben empfangen, also, oder es waren Leute bei mir sogar, bei mir zu Hause, also es war alles viel legerer. Und jetzt sind halt so viele Interviews halt so Message Control und gesteuert
Zoom,
Management.
Zoom, ah, oder was?
Ja, also, Zoom. Also
das geht ja gar nicht, oder? Da springt ja der Funke
nicht über. Nein, da springt der Funke nicht über. Das kann man machen mit jemandem, den man schon zweimal, dreimal getroffen hat, aber als Erstbegegnung ist das unwürdig.
Du hast ja viele, viele bekannte oder berühmte Persönlichkeiten interviewt. Amy Winehouse an der Bar.
Ja,
wer war das?
Ja, die habe ich nicht an der Bar interviewt, das war ja. nach.
Aber getrunken hast du mit dir?
Ja, ja, habe ein paar von ihrem Lieblingsdrink zu mir genommen.
Und du hast dann WO gegeben und sie hat weitergetrunken?
Naja, sie ist dann auf die Bühne gegangen und hat gesungen und ich hab dann weitergetrunken und habe viel zu wenig Acht gegeben auf das Konzert. Das war das einzige Amy Winehouse-Konzert, auf dem ich jemals war. Ich dachte, da kommt noch viel, aber nichts ist mehr gekommen.
Weil
ich dachte ja, dass sie das schafft, also dass sie klug genug ist, diese Kurve zu kratzen. Aber leider war es dann doch nicht so.
Aber war die, wie betrachtet sie oder wie hast du sie kennengelernt?
So, ich habe sie zweimal interviewt. Ja. Einmal mit 24. Einmal mit, was war die da? Warte mal, das war einmal mit 23 ja. Und einmal mit 27. Mit 27 ist sie schon gestorben. Nein, da muss noch. Echt? Einmal beim ersten Album und einmal beim zweiten halt. Beim zweiten war es 24 und dann beim ersten war es 21. So war das, ja, genau. Sie war in Wien für das erste Interview. Zwar im Hotel Triest, das es auch nicht mehr gibt. Und ich bin damals gerade aus Amerika gekommen, einen Tag vorher, habe ein Tom Waits-Interview gehabt, was für mich sehr aufregend war, weil ich den Tom Waits schon 1979 zum ersten Mal live gesehen habe, im Wiener Konzerthaus, im Mozartsaal. Den kannten damals die Leute noch nicht. Und der hat mich abgeholt mit dem Auto von einer Bushaltestelle im Ort Petaluma in Kalifornien. Das war wahnsinnig aufregend und so. Und das war echt das Highlight für mich. Und ich habe mir gedacht, also dieses Angebot, die Amy Winehouse zu interviewen, war schon, die war unbekannt damals noch bei uns. Und ich habe mir gedacht, na, machst das, nur nicht hochnäsig sein und quasi machst da eine Newcomerin, habe ich mir gedacht damals. Ne? Weil ich, zumal ich auch schon wusste, also ihren Namen kannte ich schon, ich habe in London gesehen, Plakate hängen, aber das wird schon was sein. Und dann habe ich das eben gemacht. Und das war schon sehr erhellend, das erste Gespräch, ja, weil da hat sie schon gesagt, ganz kryptisch, dass sie sich selber immer in Gefahr begeben muss, um einen guten Song zu schreiben. Also das war schon...
Das heißt, sie war selber schon so drauf. Oder
sie hat gewusst, dass ihre Kreativität quasi einer gewissen Form von Selbstdestruktion gebunden war. Nicht? Und das, ich habe mir halt immer gedacht, die kann das in der Balance halten.
Aber der gute Dai Young, ja, sind ja sehr viele mit 27 gestorben. Ja,
ja mit 27 weiß, gestorben, ja, ja.
Aber es sind einige
ja, ja.
Von den berühmten.
Es gibt ein berühmtes psychoanalytisches Buch von einer Frau, das heißt Destruktion als Ursache des Werdens. Mhm. Ist auch hochinteressant, was diese destruktiven Impulse anlangt als Basis für Kreativität.
Du hast ja auch den Paul McCartney interviewt.
Nein. Das möchte ich mit Paul McCartney, das ist was Spezielles. Ja.
Da steht da.
Ja, es steht auf deinem Zettel, weil es formal stimmt. Also ich habe Paul McCartney in der Weise interviewt, als dass ich einer von denen war, die beim Roundtable-Gespräch dabei waren. Und das kannst du dann quasi als 1:1 Interview in die Zeitung schreiben. Das ist ja der Grund, warum das nicht im Buch ist, weil es ein kollektives Gespräch war. Ich bin neben ihm gesessen. Weiß ich nicht, einen halben Meter neben mir ist er gesessen und ich durfte keine einzige Frage stellen. Völlig kurios. Also, weil da gab es eine Plattenfirmenfrau, die hat die Fragen immer den großen Nationen zugeteilt und da bin ich nie dran gekommen, bin quasi verhungert auf ausgestreckten Arm, auf Armlänge. Aber wurscht, ich hätte ja eh nur eine Frage stellen können.
Ja. Aber deine anderen Interviews sind anders gelaufen.
Ja, ja,
natürlich. Außer das erste von Morrison.
Ja, nein, die Interviews sind normal abgelaufen, aber es gab immer so Kuriositäten auch dazwischen. Nicht? Also manchmal waren die Leute betrunken. Also ist auch schon passiert. Also es waren auch abgebrochen, habe ich schon ein Interview.
Ja, oder, du abgebrochen,
ja, ne? Ja, bei Michel Legrand, der war so krantig. Wir hatten keinen eigenen Raum fürs Interview. Das war mitten in einem Lokal in Paris, wo er dann auf die Bühne gegangen ist. Die Leute rundherum haben schon gewartet auf den Konzertbeginn und das hat alle nervös gemacht. Mhm. Dann habe ich nach 8 Minuten abgebrochen, habe den Artikel dann irgendwie ganz anders geschrieben. Ne? Ja. Aber macht nichts, da bin ich ja nicht böse. Also ist ein ganz großartiger Musiker. Da habe ich einen schlechten Moment erwischt, der war sehr krantig. Aber
dein Einstieg war ja ganz lustig mit den Van Morrison.
Ja, das war ja in einer Zeit, wo ich noch gar nicht Musikjournalist war. Da hat mir ein Kollege, der Thomas Miesgang, hat die Idee gehabt, direkt nach dem Konzert von Van Morrison in der Arena ins Hotel zu fahren und mich quasi vorzuschicken als Fan, weil der Van Morrison Journalisten hasst, mich vorzuschicken als Fan, vielleicht gibt er da was, nicht? Und ich war aber schon ein bisschen illuminiert selber. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt, dass ich noch zu einer Begegnung komme. Und habe den einfach im Restaurant sitzen gesehen und habe mir einen Buckel gehabt und habe gesagt, machen wir ein Interview.
Ich
habe mich komplett entsetzt angeschaut, weil er ist ja sowieso soziophob hoch 10. Aber in so erschreckte Augen habe ich, glaube ich, noch nie geschaut. Und hat gesagt, geistesgegenwärtig, ich soll die Fragen aufschreiben. Und die habe ich dann aufgeschrieben und dann hat er gesagt, er kann meine Handschrift nicht lesen. Okay. Im Buch, im Ende des damit, aber in Wirklichkeit ging es ja noch weiter. Dann hat mir sein Orgelspieler, der Georgie Fame, hat mir die Fragen dann, einen Teil der Fragen dann in Blockschrift auf Hotelpapier aufgeschrieben, diese Zettel habe ich noch. Und ich bin dann nochmal reingegangen mit dem Konvolut in Blockschrift von Georgie Fame, seinem Hammond-Orgler, und er hat ganz kurz noch drauf gesagt, alles schon beantwortet, und damit war ich dann abserviert. Ne? Absolut. Aber das war meine einzige Begegnung mit ihm. Ich war jetzt kürzlich bei seinen Konzerten zum 80er in Belfast, da habe ich es probiert, und davor habe ich schon mal in Belfast auch probiert, aber es hat dann nicht mehr geklappt halt, also.
Aber du hast das jetzt alles zusammengefasst in einem Buch, das jetzt erschienen.
Nein, nicht alles. Das waren, sage ich, nur 62 Gespräche. Ja, es war so, dass ich 135 ausgesucht habe und abgegeben habe. Und letztlich hat eigentlich meine Verlegerin diese Auswahl gemacht und dann mich noch gefragt, welche 10 ich unbedingt drinnen haben möchte. Und ich habe gar nicht so genau darauf geachtet, was jetzt rausgefallen ist oder was nicht. Weil einige meiner Lieblingsinterviews sind nicht drinnen.
Was war dein Lieblingsinterview?
Naja, zum Beispiel so Raritäten mit dem Sänger von Prefab Sprout, mit Paddy McAloon. Naja, Paddy McAloon, das war eine ganz legendäre Figur. Ganz selten gibt er nur Interviews. Und die haben auch ihre beste Zeit in den 80er Jahren gehabt. Also das war unglaublich schöne Popmusik. Ja. Ganz sophisticated. Und da gibt es ganz wenige Interviews. Und ich habe einmal das Glück gehabt, eins in der Stadt Durham zu kriegen. Und weil er lebt wie ein Einsiedler, er hat einen weißen, langen Bart mittlerweile, der ist, glaube ich, über Nacht gealtert, lange weiße Haare am Bord, ein weißer, schaut aus wie der Weihnachtsmann, also irgendwie strange, aber er hat also 2013, glaube ich, ist nochmal ein super Werk von ihm rausgekommen, das Red heißt, also das kann man nur empfehlen. Ja, aber egal, also die Frau Verlegerin Vanessa Wieser hat das ausgesucht, ich habe dann noch ein paar dazu getan, was ich unbedingt drinnen haben wollte. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl auch von ihr, weil das einfach so, einfach eben so crazy ist, so verrückt ist, weil da irgendwie von der Jodlerin bis zur Avantgarde-Sängerin.
Schlager auch.
Christian Anders ist da drinnen. Wiener Lied, Pop, Jazz, also alles, was man sich vorstellen kann. Also Hip-Hop, also.
Aber wer war jetzt zum Beispiel dein Lieblingsinterview, wo du sagen hast, das ist der Sohn jetzt. Aber den ich kenne, irgendjemanden, den ich kenne. Ich meine, ich bin ja da die Generation, aber du bist das Spezielle.
Ja, es ist bekannt. Schwer. Also natürlich. Also,
hast du Iggy Pop interviewt?
Ja, das ist drinnen im Buch, ist ein Iggy Pop Interview. Also bei Iggy Pop war ich wahnsinnig überrascht, wie lustig und wie belesen der ist.
Der zieht sich auch immer aus?
Ja. Jetzt, wieso auch?
Ich ziehe mich aus. Ich ziehe mich aus und das war heute. Ja. Und die waren noch so blonde Haare, jetzt habe ich das nicht mehr.
Ja, ja.
Du hast es gleich mich verwechselt, oft damit haben sie, ich bin wieder Iggy Pop.
Ja, ja.
Aber der ist sehr nett sein,
der
gell?
Ist wahnsinnig, ja, der ist total nett und wahnsinnig kultiviert. Also der ist total belesen, also ein sehr gescheiter Typ und hat einen unglaublichen Humor. Also das kommt ja in dem Interview im Buch eh raus. Mhm. Möchte nichts vorwegnehmen.
Das heißt, no das Spoiler. Buch kommt jetzt raus. Du präsentierst das in meinem Café Kunze, was ich vernommen habe.
Das ist richtig. Ja. Das ist nicht nur ein Gerücht.
Ein Gerücht.
Kein Gerücht.
Werden wir die annehmen, wird eine tolle Sache werden.
Bitte nehmt es mich an.
Ja, und du machst ja auch noch, du bist ja auch noch, aber man sagt ja, du bist einer der besten, wenn nicht der beste, Musikjournalist im deutschen Sprachraum. Wer sagt das?
Das kann niemand sagen, das ist ein Blödsinn. Also, Einer von vielen, ja.
Aber du hast ja einmal einen riesen
Vorbau. Aber man muss halt ein gewisses Label schon haben. Also auch allein, wenn man für die Presse schreibt, Feuilleton, muss man einfach die Musik als größer sehen als nur Musik. Also quasi ein Konzert ist ein semiotisches System, das man quasi dekodieren muss und einfach die Themen in einer Musik, die müssen quasi in andere gesellschaftliche Bereiche rüberreichen. Also das muss man quasi darstellen können.
Und du bist ja auch Konzertkritiker, ne?
Ja, ja.
Aber du hast ja mal einen Fauxpas gehabt, wenn ich so richtig rausgelesen habe.
Ja.
Du hast oder du kriegst, deutscher Rap geht gar nicht.
Ach so, ja.
Ja.
Na, ich bin kein Freund von deutschem Hip-Hop, aber...
Hip-Hop nennt man
das. Ja, ja.
Aber doch hast du einen Spruch getätigt, der ja nicht so angenehm
ist. Wie
so
war der?
Den muss ich mir jetzt sagen. Über Migranten, also das ist nicht authentisch, oder Migranten und Zugraste, dass sie ihre Wurzeln vergessen. Das hat ja ziemlich...
Bei deutschem Hip-Hop.
Aber zu krass, ey, das ist ja typisch wienerisch. Aber das hast du wirklich geäußert.
Aber weil, weil einfach so die quasi noch Biefke-mäßiger als Biefke sein wollen. Und das kommt in der Musik, tritt das zutage. Ja. Und das gefällt mir
nicht. Das merkst
aber auch nicht bei jedem. Es gibt ja auch andere, wo es lustig ist, da, also wo ein Akzent dabei ist oder die einfach einen Sprachwitz auch entwickeln. Das gibt es ja auch. Da gibt es Abstufungen halt. Es gibt auch deutschen Hip-Hop, den ich witzig finde. Aber es gibt einen irrsinnig faden, thesenhaften deutschen Hip-Hop, den ich gar nicht mag. Also, aber das ist eine persönliche Vorliebe halt.
Und was du jetzt noch machst, ist, du bist Kurator in Burgtheater.
Nein, nein, das ist schon wieder vorbei, leider. Aber wir haben
das begonnen, oder?
Naja, weil jetzt, jetzt 250 Jahre Feier ist, also das feiern es 250 Jahre, ich weiß nicht wie lang, aber ich habe das ein Jahr gemacht, jetzt einmal. Und wer weiß, vielleicht holen es mir wieder. Aber es war nicht unerfolgreich, also wir haben gehabt 800 Leute bei diesen Konzerten, obwohl der Eintrittspreis sehr hoch war, im großen Raum.
Gut, aber das hat es ja schon Konzerte, das in der Oper ja auch schon gegeben, ich war schon
bei natürlich auch im Burgtheater hat es viele Popkonzerte schon gegeben.
Über den Sommer.
Es war, also für mich war es sehr reizvoll, also weil man muss sich überlegen, wie bringt man genügend Leute für dieses Eintrittsgeld zusammen bei Leuten, die quasi sonst für weniger Geld auftreten in Österreich. Und das ist aber eh alles sehr gut gegangen, weil vom Budget her war nicht viel da. Also es mussten Leute sein, Musiker sein, die wirklich gerne, also dieses Abenteuer sehen, dort in diesem wunderbaren Raum auftreten zu
Die Akustik muss ja super sein.
Ja, ja, die war eh super. Also, weil das Burgtheater ist schwierig, aber bei diesen drei Konzerten war das eh voll okay. Also, weil ich habe drei sehr unterschiedliche Sachen gemacht. Das war eine war Elektroswing, dann ein Hip-Hop-Konzert und dann ein ganz leises Folk-Konzert. Sigrid Horn und
Molden,
Ernst
oder?
Molden. Ja.
Ernst Molden. Der jetzt auch wie stehst du dazu oder mit deinem Ernst Molden? Also der ja gemeinsam mit Seiler und Speer. Wie stehst du zu der Sache mit dieser MeToo-Geschichte? Was ist deine Meinung?
Also ich, meine Meinung hat jeder, ich habe keine.
Ich war nicht dabei.
Ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Wenn das so ist, wie es kolportiert wird, ist es eine Körperverletzung und eine Ungeheuerlichkeit. Aber ja, das ist nicht an mir, da irgendwie was zu sagen, was zu befinden. Ich finde diese Social-Media-Tribunale furchtbar, weil oft was falsch kolportiert wird und dann Leute irgendwie ruiniert werden. Und
dann erst mal drauf hat.
Ja, ja.
Aber trotzdem gibt es dann oft einmal so diese Täter-Opfer-Umkehr und der, die
Kreuz ja alles, oder
die mitfahren.
Ist alles schwierig, aber das müssen Gerichte entscheiden. Ja. Das muss einfach, es gibt ja Institutionen, die für das geschaffen sind,
ja,
die Klärung zu führen und nicht irgendwie irgendwelche Leute auf Hetzmassen auf Social Media. Das finde ich
ja, aber es ist schon schlimm, nicht? Weil die haben ja große Konzerte jetzt geplant.
Ja, es ist für viele Leute schlimm danach. Also für die Tontechniker, für alle, die damit zusammenhängen halt. Natürlich für die Familien und in erster Linie natürlich auch für die Person, der das widerfahren ist, was da offenbar passiert ist, also das ist also unglaublich. Also da ist mein Gedanke sozusagen ganz zuletzt erst bei dem, der es getan hat.
Ja,
also beim Täter, wenn es so ist, wie es ist.
Wenn es so ist, aber früher war es ja gang und gäbe. Ich meine, ich denke, das ist blöd, dass es die
Theorie wird. Ja, da hat es andere, aber das ist anders gelaufen damals. Also es gab eine Groupie-Kultur in der Popmusik und die ging aber größtenteils auch von Frauen aus. Ja. Teilweise Minderjährige, die sich quasi eine Liste gemacht haben, wen sie alle haben wollen. Ja.
Udo Jürgens?
Da gibt es ganz berühmte...
Udo Jürgens?
Ja.
Also wenn der Udo Jürgens jetzt noch leben würde,
ja,
der wäre im Häfen.
Ja, wenn's,
ich habe die Geschichte gehört, dass da die Mütter,
ja,
die Töchter ihm dargeboten haben,
ja,
bei der Garderobe,
dass er gearbeitet
hat. Aber wirklich ohne
ja,
Schmäh.
Ja.
Das ist ja irre, oder?
Ja,
also es war so.
Es gibt halt, gab immer quasi die Vorstellung, dass ein Künstler außerhalb der bürgerlichen Rechtsnormen irgendwie wäre. Aber so kann es einfach nicht sein. Ja,
ja, sollte also nicht sein, kann nicht sein. Ja, das schon.
Also wenn man denkt an das, was bei Otto Mühl passiert ist im Aktionismus, das ist ja ein Wahnsinn.
Ja.
Und dass dir quasi immer noch ausgestellt wird und als große Persönlichkeit dieser Bewegung gefeiert wird, das ist schon arg. Also.
Ja, ich kenne sogar Nachbarn von dem. Ja. Das ist wirklich total arg. Das ist aber nicht so lange her. Du bist auch Träger des goldenen Verdienstzeichen von
Für Wissenschaft und Kunst heißt für es.
Wissenschaft
und Kunst. Was, wie heißt das? Österreichisches Verdienstkreuz für Wissenschaft und Kunst.
Das ist der verliehen worden in Wien.
Ja, das ist eben kürzlich erst mir verliehen worden. Das war sehr schön. Eine schöne Zeremonie im Wiener Künstlerhaus. Der Michael Helter war da.
Super.
Verschiedenste Menschen. Echt? Der Seppi Schellhorn, den ich kenne quasi als Wirt und Auftraggeber, DJ-Auftraggeber in Salzburg seit Jahrzehnten halt. Und ja, also die Strottern haben aufgespielt. Der Ernst Molten hat die Laudatio gehalten. Toll. Es war sehr launig und schön.
Hättest du jemals daran gedacht früher?
Nein, überhaupt nicht. Ich war ja ein wilder Bub aus der Großwitz-Siedlung. Mhm. Das habe ich überhaupt nicht gedacht, dass sowas kommen kann, ja.
Du warst ja immer so sarkastisch früher. So.
Ja, richtig, ja. Aber es ist lustig, dass man quasi, mein alter Ruf hängt mir immer noch total nach, obwohl ich mir
so 14 Mal gerne mögen. Ja. Das haben mir viele nicht gepackt.
Ich war ja großartig, provokant und
großartig, provokant. Ja,
aber mittlerweile bin ich ja schon irrsinnig abgemildert. Aber irgendwie der alte Ruf ereilt mich immer noch. Die alte Reputation. Ja, es ist was Wahrheit, aber mittlerweile bin ich mild.
Mild, ja, du bist ja auch
in einer von der milden
Sorte. Du bist auch in einer Beziehung, ne? Du warst ja früher immer solo, oder?
Ja, lange, nicht immer, aber
nicht. Naja, schon, aber Langzeit.
Naja, das lag auch daran, dass ich ganz jung verheiratet war. Ich war von 22 bis 26 verheiratet. Mhm. Und dann ist noch eine ganz wilde Phase danach gekommen, ja. Mhm. Und jetzt bin ich im milden.
Stabil im Lot.
Ganz mild.
Stabil im Lot.
Ja. Stabil.
Und mild. Altersmilde. Na gar nicht, wenn ihr mit 20 bist, ist es nicht Altersmilde. Altersmilde, das kommt noch. Ne?
Ja.
Der Frühling kommt auch noch. Super. wir sehen uns in meinem Café Kunze.
Ja.
Zur Buchpräsentation.
Ich liebe die Aura des Café Kunze.
Ja.
Ist schon, das hat einfach die Anmutung der 70er Jahre noch oder späten 60er Jahre.
Ja.
Da fühle ich mich wohl.
Das freut mich.
Ja.
Das freut mich. Wir sehen uns.
Ja.
Danke fürs Kommen.
Ich danke dir.
Danke.
Ciao.
Ciao. Danke, dass ihr zugehört habt und zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.